Guten Morgen, liebe Geschwister hier in der Gemeinde und guten Morgen auch an die für mich unsichtbaren zu Hause. Eine Straßenbahn fährt bergab, sie wird schneller und immer schneller, rasend schnell, denn die Bremsen sind kaputt. Sie rast auf eine Gruppe Gleisbearbeiter zu, die haben Baulärm und bekommen davon nichts mit und keiner von ihnen hat eine Überlebenschance. Zwischen Straßenbahn und Bauarbeitern steht noch ein Weichensteller an einer Weiche, an einer Weiche. Er könnte die Straßenbahn auf ein Nebengleis umleiten. Dort steht nur ein Mann, der damit nichts zu tun hat. Kann er den einen umbringen, um die anderen zu retten? Das ist nicht wirklich passiert. Das ist die sogenannte Trolley-Frage, ein moralphilosophisches Gedankenexperiment, mit dem sich die Leute seit rund 100 Jahren befassen. Da gibt es populärwissenschaftliche Bücher darüber, philosophische und natürlich auch juristische. Die Trolley-Frage gibt es in mehreren Varianten. Mal ist es ein vollbesetzt, ein schwerer beladener Güterzug, der auf einen Personenzug prallt. Dann ist es mal wieder die Straßenbahn, aber ohne Weichensteller. Da stehen zwei Leute rum, ein, sage ich mal, normal gebauter und ein unheimlich dicker Mann. Und der eine überlegt, wenn ich den Dicken auf die Schiene schubse, dann ist es zwar sehr schlecht für den dicken Mann, aber die Straßenbahn kommt zum Stehen. Und noch eine letzte Variante. Vor einigen Jahren gab es mal einen Fernsehfilm über einen Gerichtsprozess. Auf der Anklagebank saß ein Offizier der deutschen Bundeswehr. Was war passiert? Ein Flugzeug war von Terroristen entführt worden, der Pilot zur Kursänderung gezwungen in Richtung auf ein nahegelegenes, vollbesetztes Fußballstadion. Und dort sollte das vollbetankte Flugzeug zum Absturz gebracht werden mit einer riesen Anzahl Todesopfern. Und der Offizier musste innerhalb weniger Minuten entscheiden, schieße ich das Flugzeug ab, bevor es bewohntes Gebiet erreicht. Und er hatte sich für den Abschuss entschieden. In dem Film war der Offizier dargestellt von einem attraktiven jungen Mann, der die Fragen von Richter und Staatsanwaltschaft eloquent beantworten konnte und durchaus auch glaubhaft versichern, dass er das nicht leichtfertig, sondern mit viel Empathie entschieden hat. Hätte auch sein können, die Passagiere und die Crew überwältigen die Terroristen und es geht noch gut aus. In meiner Erinnerung ist es so, dass die Fernsehzuschauer mitentscheiden können und die Mehrzahl der Leute hatte wohl entschieden auf unschuldig. Die Richter in Deutschland hätten das nicht so einfach. Jemand von einem mehrhundertfachen Mord freizusprechen. Es gibt immerhin noch einige Gesetze, wo das deutsche Recht mit der Bibel übereinstimmt. Das heißt also, dass du sollst nicht töten, gilt auch in unserem Land. Es gibt aber auch die Pflicht, Gefahren abzuwenden. Es gibt die unterlassene Hilfeleistung. Es gibt den Gewissenskonflikt und auch den übergesetzlichen Notstand. Und die Juristen haben mit allen diesen Varianten der Trolley-Frage eine Menge zu tun. Die unterscheiden ja sehr große Feinheiten. Zum Beispiel, um nochmal auf den Weichensteller zu kommen, im Weichenstellerfall wird keine neue Gefahr erzeugt, sondern die wird nur umgeleitet. Und im das ist bei dem Flugzeugabschuss anders, da wird eine neue Gefahr erzeugt. Und im Weichenstellerfall wird der Mann, der dazu Schaden kommt, nicht als Mittel zum Zweck benutzt. Das ist bei dem Dicken anders. Also die deutsche Rechtslage ist eindeutig. Und was über all dem steht, es ist nach deutschem Recht nicht möglich, ein Menschenleben gegen ein anderes aufzuwiegen. Wir hatten eine ähnliche Lage auch in der Corona-Zeit. wenn die Intensivstationbetten waren knapp und man durfte da nicht einen 90-Jährigen mit geringen Überlebenschancen abklemmen von den Geräten und einen Jüngeren daran hängen. Nach deutschem Recht ist es also nicht möglich, aber Gott hat sich zum Glück daran nicht gehalten. Was lesen wir in der Bibel? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der allmächtige Gott hat offensichtlich keinen anderen Ausweg gesehen, um die Schuld der Menschen zu sühnen. Wir lesen im Alten Testament oder vom Alten Testament, dass die vielen Tieropfer und das Blut der Tiere letzten Endes nur ein Notnagel war und nicht wirklich gereicht hat, die Schuld der Menschen zu tilgen. Also musste der Sohn Gottes sterben. Gott wollte aber keine Menschenopfer. Trotzdem gibt es zwei Begebenheiten in der Bibel, die da schon schwer zu verdauen sind. Über die eine haben wir vor 14 Tagen beim Abendmahl gesprochen. Gott gibt Abraham den Auftrag, opfere mir deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast. Der Abraham scheint geahnt zu haben, dass das gut ausgeht, denn er sagt ja zu seinen Knechten am Fuß des Berges, bleibt hier zurück und wartet, bis wir wiederkommen. Trotzdem, ich weiß nicht, wie euch das geht, diese Geschichte hat zumindest mit meiner Lebenswirklichkeit hier und heute nichts zu tun. Es war für mich schon mal ein völliges Problem, ein Tier zu schlachten, geschweige denn der Auftrag, töte dein eigenes Kind. Es gibt noch eine Begebenheit aus der Richterzeit. Der Richter heißt Jephtha und das Volk Israel wird von den Feinden Gottes bedroht. Der Jephtha muss also eine Armee aufstellen. Und die Armee Israels ist, wie meistens oder wie vielleicht auch immer, zahlenmäßig unterlegen. Es gibt kaum Berufssoldaten. Wenn Krieg ist, werden ganz normale Leute, die wehrfähigen Männer, zu den Waffen gerufen. Die sind sicher Leute wie du und ich schlechter trainiert im Kriegshandwerk, vielleicht auch noch schlechter ausgerüstet. Und in dem Bewusstsein dieser absoluten Unterlegenheit auf allen Gebieten legt der Jephtha ein Gelübde ab: Gott, wenn du uns unter diesen Bedingungen den Sieg schenkst, opfere ich dir, was mir nach dem Sieg als erstes aus meinem Haus entgegenkommt. Und er denkt vielleicht an sein bestes Pferd oder an seinen Schäferhund, aber ihm kommt seine Tochter entgegen. Und der Jephtha zieht das durch. Und da ist kein Witter im Gebüsch. Und wir könnten fragen: Gott, warum bist du dem Jephtha nicht in den Arm gefallen? Wie du es manchmal mit uns tust, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Natürlich liegt die Schuld bei Jephtha, der an seinem Hochmut überhaupt so ein Gelübde abgelegt hat. Und er hätte auch noch sagen können: Gott, das tue ich nicht, mach mit mir, was du willst. Ansonsten aber, Gott wollte nie und nimmer Menschenopfer. Das Volk Israel war ja umgeben von Völkern mit völlig anderen Göttern, auch mit durchaus blutdurstigen. Zum Beispiel der Moloch, der Phönizier. Zu den Feiertagen des Gottes, oder wenn man ihm milde stimmen wollte, wurden dem 12-jährige Knaben lebendig ins Feuer geworfen. Die reichen Wohlhabenden haben versucht, wenn es wohl auf ihr Kind fiel, damit Bestechung das abzuwenden oder die Kinder aufs Land zu schicken. Und Gott bedroht das Volk Israel mehrfach im Alten Testament, wenn ihr eure Kinder dem Moloch gebt. Nur mit seinem Sohn hat Gott eine Ausnahme gemacht. Jesus Christus musste für uns am Kreuz sterben. Nach der Kreuzigung und Auferstehung wird das Kreuz für die ersten Christen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zum Symbol ihres Glaubens. Und es stößt aber auch ringsherum auf viel Ablehnung. Der größte Teil der Priesterschaft hat diesen neuen Glauben nicht akzeptiert und auch nicht die Römer. Die Provinz Judäa war im großen römischen Reich nur eine kleine Provinz, eher unbedeutend. Manchmal gab es dort Aufstände, das gab es woanders auch. Besonders war eher der Glaube der Leute. Sie hatten nur einen einzigen Gott. Der war auch noch unsichtbar, keiner wusste, wie er aussah. Es gab keine Bilder und erst recht keine Statuen von ihm. Und die Völker ringsherum wussten das natürlich und haben das Ganze auch sehr spöttisch gesehen. Die haben gesagt, ihr habt zwar einen Tempel, aber in eurem Heiligtum, da steht nur eine leere Holzkiste, mehr ist da nicht. Ich weiß nicht, wie oft so ein römischer Verwalter nach Rom berichten musste, ob einmal in der Woche oder einmal im Monat, und da stand dann vielleicht drin, so und so viele Leute hingerichtet. In diesem Fall war es vielleicht ein bisschen anders. Die religiöse Elite des Landes, die Priesterschaft, hatte sich an den römischen Verwalter gewandt und gesagt, du weißt, dass wir nur einen einzigen Gott haben, und wir haben hier einen gewissen Jesus von Nazareth, der behauptet, der Sohn dieses Gottes zu sein. Das ist ein religiöser Ketzer. Der wiegelt das Volk auf, der spaltet unser Volk. Wir fordern, dass du ihn hinrichtest. Wir wissen, dass das durchaus einiges Gezerre gab, aber dann wurde die Todesstrafe ausgesprochen und verhängt. Es gab noch eine Besonderheit. Die Priester hatten die Römer gewarnt, Achtung, der hat gesagt, er will nach 3 Tagen wieder auferstehen. Also bitte wachen vors Grab, dass die nicht den Leichnam klauen und dann sagen, der ist auferstanden. Natürlich, genauso ist es gekommen. Und jetzt behaupteten diese Nachfolger und Anhänger und Fans dieses Jesus von Nazareth, dass er lebt. Er wird dann wieder in den Himmel aufgefahren und er wurde gottgleich verehrt. Und dieser Glaube wurde von den Römern verboten. Man muss verstehen, dass die antiken Götter der Römer und auch der Griechen Superhelden waren. Mächtig, schön, stark, ewig jung, unsterblich sowieso. Manchmal halfen sie ihren Lieblingen auf der Erde. Manchmal ärgerten sie auch welche, die sie nicht leiden konnten, aber im Großen und Ganzen hatten sie mit sich selbst zu tun. Und das war ein riesiger Kontrast zu den üblichen Vorstellungen von Göttlichkeit. Vielleicht gab es auch nüchtern und sachlich kalkulierende Römer, die Betriebswirtschaftslehre studiert hatten und sich gesagt haben, wir haben im Römischen Reich jedes Jahr mehrere hundert, vielleicht manchmal auch mehrere tausend Kreuzigungen, wenn das Mode wird, dass die Gekreuzigten zu Göttern werden, dann ist kein Platz mehr für uns. Und dem musste ein Riegel vorgeschoben werden. Von Roms Seiten aus wurde also dieser neue Glaube verfolgt und unterdrückt. Und das haben die ersten Christen natürlich auch mitbekommen. Und Paulus schreibt es im Korintherbrief, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Es konnte einfach nicht sein, die super mächtigen, schönen, makellosen römischen Götter und dann plötzlich einen qualvollen Tod gestorbener, hingerichteter Verbrecher, auch als Gott. Das ging in die Köpfe der Römer nicht rein. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Das Kreuz ist bis heute das am weitesten verbreitetste Religionssymbol der Welt und ist auch heute noch Stein des Anstoßes. Zum Beispiel auch in unserem Land, in der Bildungspolitik. Wir leben ja in einem säkularen Staat, Kirche und Staat sind getrennt. Und in unserer Verfassung ist der Laizismus verankert. Das heißt, alle Institutionen und Behörden haben sich gegenüber den Bürgern in religiöser Hinsicht aber neutral zu verhalten. Das heißt, wenn ein Bürger ein Anliegen hat, es muss völlig egal sein, glaubt er an Allah oder an Buddha oder an niemand. Und auf dem Bildungssektor gibt es da immer wieder Rechtsstreitigkeiten. Zum Beispiel eine muslimische Frau, die als Lehrerin arbeitet und im Unterricht ein Kopftuch trägt. Und da gibt es Klagen christlicher und auch atheistischer Eltern, die sagen, das ist nicht nur ein Kleidungsstück, das Kopftuch, sondern das hat Bekenntnischarakter. Die Frau verbreitet vielleicht im Unterricht den Islam oder sie bevorzugt islamistische Schüler. Und umgedreht gibt es natürlich auch Klagen gegen das Kreuz. Zum Beispiel vor einigen Jahren in Bayern. In Bayern hängen ja in vielen Amtsstuben, und ich weiß nicht, ob in allen, aber in vielen Klassenzimmern hängen Kruzifixe. Und dagegen haben nun wieder muslimische und laizistisch motivierte Eltern geklagt. Und in der Anklage stand zum Beispiel, dass das Kreuz, das sind ja nicht wie bei uns, also leere Kreuze als Zeichen für den Auferstandenen, sondern Kruzifixe. Die Brutalität, die da gezeigt wird, ist den Kindern nicht zuzumuten. Und natürlich auch der Hauptanklagepunkt, das Kreuz hat Bekenntnischarakter. Hier werden die Christen bevorzugt. Ich weiß nicht genau, wer damals den bayerischen Staat vertreten hat, ob der Kultusminister persönlich oder hat sicher seine Juristen geschickt. Und sie haben natürlich argumentiert, sie wollten ja unbedingt erreichen, dass die Kruzifixe hängen bleiben dürfen. Und sie haben argumentiert, dass das Kreuz keinen Bekenntnischarakter hat, sondern nur ein abendländisches Kultursymbol ist. Das ist traurig, peinlich, schlimm und es ist auch falsch. Bezogen auf Bayern, unser gekreuzigter Herr Jesus als Kultursymbol, das war dann ungefähr das Niveau von Gamsbord und Lederhose. Wir wissen, dass es anders ist. Die Kläger hatten damit aber keinen Grund zur Beschwerde. Die Klage konnte also abgewiesen werden, aber der christliche Sinn des Kreuzestodes von Jesus geht damit natürlich verloren. Wir können uns fragen, haben die klagenden Eltern nicht recht? Denn das Kreuz ist nicht inhaltslos, sondern es ist mit einer radikalen Bedeutung aufgeladen. Mit dem radikalen Gegensatz von Göttlichkeit und qualvollem Tod. Gott wurde in Jesus Mensch und musste sterben, in Qual, in Angst und Erniedrigung. Wir kennen aus der Bibel den Gott der Allmacht, der Vollkommenheit und der Güte, aber im Neuen Testament kommt eben noch was hinzu. Die Evangelien berichten ausführlich und mit Wucht von der Passion. Letztes Abendmahl, Gethsemane, Verrat, Verhör durch den Hohen Rat, Überlieferung an die Römer, Todesurteil, Geiselung durch die Soldaten und dann die Hinrichtung. Und dann stehen die Jünger unterm Kreuz. Wir wissen nicht von allen die Lebensumstände, aber viele waren sicher verheiratet, hatten Frauen und Kinder verlassen, die sicher auch mit gewissen materiellen Einschränkungen, die vielleicht damals durch die Großfamilien aufgefangen wurden. Sie waren mit Jesus 3 Jahre durchs Land gezogen. Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben unglaubliche Dinge erlebt. Aber jetzt war es vorbei. Sie waren gescheitert. War alles umsonst. Ihr Meister, von dem sie erhofft hatten, dass er die Römer aus dem Land jagt, hing am Kreuz und war tot. Sie hatten gehofft, auf der Siegerseite zu sein. Wie jeder von uns. Wer ist nicht gerne auf der Siegerseite? Und dann das Gegenteil. ein Verlierer. Vor nichts mit dem Platz links und rechts vom Thron. Sie hatten erkannt, dass ihr Meister der Christus Gottes ist, aber was er für eine Aufgabe hat und dass der Kreuzestod das Ziel war auf der Erde, das hatten sie nicht gewusst und nicht verstanden. Und darum waren sie am Boden zerstört. Und zu diesem Zeitpunkt unter dem Kreuz wissen sie eben noch nicht, dass sie doch auf der Siegerseite stehen. Und die Kritik am Christentum bis heute könnte immer noch ihr Zentrum in der Empörung am Kreuz haben. Dass dort der Schwache am Ende der Sieger ist. Wir leben ja in einer Zeit, in der nur der Erfolg zählt. Das ist in der Wirtschaft so. Eine Firma möchte in ihrer Branche unter den Top 10 sein, besser noch unter den Top 3 und am allerbesten Marktführer, dem größten Umsatz und den größten Stückzahlen und der auch vielleicht mit dem technischen Niveau den Trend und die Spitze bestimmt. In der Politik ist es so, der Wahlsieger wird Bürgermeister oder Präsident oder was weiß ich. Und im Sport sowieso nur der Sieg zählt. Wir sind in einer Gesellschaft, in der nur der Erfolg zählt. Und dieses reine Erfolgsmenschentum stellt das Christentum und der Tod von Jesus am Kreuz auch in Frage. Es zählt nicht das Recht des Stärkeren, sondern hier siegt der Schwache. Das Kreuz ist damit auch ein Zeichen zur Aufforderung zur Barmherzigkeit, für den Schwachen, für den am Rand der Gesellschaft da zu sein. Jesus sagt es selbst, was er den Geringsten unter meinen Brüdern getan hat, das habt ihr mir getan. Und er meint natürlich damit nicht nur seine leiblichen Brüder, sondern er meint alle aus seinem Volk. Sehen wir das auch so? Ich weiß, dass es schwierig ist, alle Menschen gleich wertvoll zu sehen. Haben wir genauso viel Verständnis für alle, die hier in unserem Land leben, sage ich mal, für Ausländer und Leute wirklich am Rand der Gesellschaft? Sehen wir die auch in erster Linie als Geschöpfe Gottes? Ist der Obdachlose in der Fußgängerzone, dem wir ein Objekt herablassender Wohltätigkeit, wenn man eine Münze zuschnipst, oder sehen wir ihn auch als unseren Bruder? Und zugleich könnten wir uns fragen, sind nicht die alten Götter der Römer und der Griechen zurück? Die Götter des Glücks und der Glücklichen. Gekennzeichnet von Schönheit, Kraft und Gesundheit. Das sind Worte, die auch bei uns heute hoch im Kurs stehen. Ganze Leben werden danach ausgerichtet. Es gibt den Begriff des Körperkults und der Wellness. Ich möchte nun beileibe nichts gegen Wellness sagen. Gott hat uns, jeden von uns, das Leben geschenkt und einen Körper dazu, mit dem wir hier auf der Erde herumlaufen dürfen. Und es ist sicher unser gutes Recht, vielleicht auch die Pflicht, unseren Körper zu pflegen und gesund zu erhalten, dieses wertvolle Geschenk. Die Frage ist nur, wird es zum Körperkult, wird es zum Götze? Interessant ist auch, dass hinter diesen Begriffen bei der Wellness eben auch Industrie steht. Man kann damit Geld verdienen. Es gibt die Vergnügungsindustrie, damit wir ja keine Minute Langeweile haben. Immer nur Spaß und Vergnügen, keine Zeit zum Nachdenken. Hoffnungslose Fälle sind nach Möglichkeit nicht vorgesehen. Und die makellosen Leiber auf Werbeplakaten und parallel dazu das Grauen vor Krankheit, Verfall und Schmerzen und vielleicht Hilflosigkeit im Alter. Wie gehen wir damit um? Ist das Kreuz vielleicht auch ein Zeichen, diese negativen Seiten im Leben auszuhalten und zu ertragen? Der Gott des Himmels hat uns nicht nur das Leben geschenkt, hier auf der Erde, sondern mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz auch die Chance für jeden auf ewiges Leben. Eine Chance, die jeder von uns, die viel, meisten von uns ergriffen haben, aber viele im Land eben noch nicht. Zum Schluss lese ich nochmal die beiden Verse vor, die heute den Rahmen gebildet haben. Den ersten kann ich mir fast sparen, den kann wahrscheinlich jeder aus dem Kopf. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Paulus aus dem 1. Korinther, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Amen.